Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Heute mit Raphael Späth. Schönen guten Abend. Einen goldenen Plan will Innenminister Horst Seehofer mit dem Deutschen Olympischen Sportbund ausarbeiten. Wir sprechen gleich darüber, was das genau bedeutet. Außerdem geht es um Homo- und Transphobie im Sport, die nach Ergebnissen einer Studie der Sporthochschule Köln immer noch fest im Sport verankert sind. Erstmals seit dem Team Telekom hat eine deutsche Radsportmannschaft in der kommenden Saison wieder die Chance, Branchenprimus zu werden. Und Nord- und Südkorea wollen sich gemeinsam für die Fußball-Frauen-Weltmeisterschaft 2023 bewerben. Das scheint jetzt kurz vor Abgabefrist doch an grundlegenden Details zu scheitern. All diese Themen behandeln wir in der heutigen Sendung. Wir beginnen aber mit der Fußball-Bundesliga. Dort treffen im Abendspiel Bayer 04 Leverkusen und der FC Schalke 04 aufeinander. Momentan steht es in der 41. Minute noch 1:0 für Bayer Leverkusen. Wir schauen aber zunächst einmal auf das Topspiel des Spieltags. Mit Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München trafen der aktuelle Tabellenführer und der deutsche Rekordmeister heute Nachmittag aufeinander. Mit besserem Ende für Borussia Mönchengladbach. Stefan Kausen.
Bayern eine Stunde dominant, aber nach dieser Niederlage 7 Punkte hinter dem Tabellenführer Mönchengladbach. Das 1:0 von Perisic war viel zu wenig gemessen an den großen Chancen für die Münchner. Und dann drehte plötzlich Gladbach auf und der Mann des Spiels heißt Rami Benzebaini. 1:1 nach einer Stunde per Kopf und in der Nachspielzeit mit einem berechtigten Foulelfmeter zum 2:1 für Gladbach.
Der FC Bayern München verliert also das zweite Bundesligaspiel in Folge. Verdient, wie Trainer Hansi Flick nach dem Spiel meint.
Nach dem 1:0 in der zweiten Halbzeit haben wir dann etwas aufgegeben, das Fußball zu spielen, unverständlicherweise. Und dann haben wir auch letztendlich Gladbach die Möglichkeit gegeben, wieder ins Spiel zurückzukommen. Und da brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn wir dann am Ende 2:1 verlieren.
Der FC Bayern verliert also nicht nur das Spiel, sondern auch weiter Boden auf die Tabellenspitze, weil auch der Tabellenzweite RB Leipzig heute sein Heimspiel gegen TSG Hoffenheim mit 3:1 gewann. Thorsten vom Wege.
Berner trifft, Leipzig siegt. In den letzten Wochen traf dieser Satz mit schöner Regelmäßigkeit zu und auch gegen Hoffenheim galt. Werner knipste und Leipzig sammelte die Punkte ein. Bundesliga-Saisontreffer 14 und 15 für den Stürmer brachten Leipzig mit 2:0 gegen Hoffenheim in Vorhand. Sabitzer machte den Deckel mit dem 3:0 drauf. Der Ehrentreffer für die TSG Hoffenheim fiel spät. Piszczak war mit dem Kopf zur Stelle. Bester Hoffenheimer Spieler war Keeper Oliver Baumann, der Schlimmeres verhinderte. Leipzig siegte verdient, hatte allerdings zum Ende der ersten Hälfte auch ein bisschen Glück, als nach Fehler von Leipzigs Keeper Gulaschi Geiger nur den Pfosten erwischte. Da war Hoffenheim eine Viertelstunde lang mehr als nur gleichwertig. Ansonsten dominierten die Gastgeber, die sich damit in der Tabelle oben weiter festsetzten.
Leipzig bleibt durch diesen Sieg also an Mönchengladbach dran. Torschütze Timo Werner war nach dem Spiel auch dementsprechend erleichtert.
Dass wir heute gewusst haben, dass es nicht einfach wird und es am Ende dann so ausgeht, da freuen wir uns natürlich, aber das war auch ein hartes Stück Arbeit. Ich glaube, dieses Spiel hat dann doch deutlich nochmal gezeigt, dass es was anderes ist, wie wenn man früh mit vielen Toren in Führung geht. Da stand ja lange 1:0, auch nach dem 2:0. Hoffenheim hat ja nie aufgehört. Wenn da das 2:1 fällt, sieht es anders aus, aber wir haben das gut über die Zeit gebracht und genau so wollen wir weitermachen die nächsten Wochen.
Neuer Tabellendritter ist zumindest vorübergehend Borussia Dortmund. Die Dortmunder gewannen am Nachmittag ihr Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf, locker mit 5:0. Holger Dahl.
So ein Heimspiel haben die Dortmunder Fans seit Wochen herbeigesehnt. Mit dem 5:0 gegen Fortuna Düsseldorf schoss sich der BVB einigen Frust von der Seele und zurück ins Titelrennen. Im ersten Durchgang konnte Dortmund den Druck jedoch kaum in Chancen ummünzen. Kurz vor der Pause klappte es dennoch mit der Führung durch Kapitän Marco Reus. Und nach dem Seitenwechsel überrannte Dortmund die Düsseldorfer endgültig. Immer wieder ging es schnell über die Außen und Thorgan Hazard, Jadon Sancho, nochmal Reus und Sancho mit seinem zweiten Tor schraubten das Ergebnis in die Höhe. Dortmund ist wieder mittendrin im Titelrennen. Düsseldorf kassiert eine herbe Klatsche im Abstiegskampf.
Christian Schulze war das aus Dortmund. Ja, und Borussia Dortmund befindet sich also wieder in der Erfolgsspur. Dortmunds Julian Brandt freute sich nach der Partie über eine überzeugende Leistung vor heimischem Publikum.
Ich glaube, grundsätzlich hat man schon gemerkt, dass jeder sich in dem Stadion noch mal wieder nach so einem Spiel gesehnt hat, wo man sehr, sehr dominant spielt. Natürlich auch viele Tore schießt, das gehört ja zum Fußball auch mit dazu. Und auch sieht, dass einfach auch wieder Spaß auf dem Platz ist. Und ich glaube, das haben wir uns, oder mussten wir lange auch gemeinsam leiden, haben uns das in Hertha definitiv erkämpft, oder in Berlin. Und jetzt haben wir heute ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht.
Die Überraschungsmannschaft der bisherigen Saison ist zweifelsohne der SC Freiburg. Nach 14 Spieltagen stehen die Breisgauer auf Rang 5, dank eines 1:0 Erfolges gegen den VfL Wolfsburg. Jetzt sogar einen Punkt vor dem FC Bayern. Julia Metzner.
Ein Jubiläumsspiel mit Happy End. Beim 300. Pflichtspiel als Freiburger Trainer jubelte Christian Streich ausgelassen über den 1:0 Heimerfolg gegen Wolfsburg. In einer lange ausgeglichenen und ereignisarmen Partie erzielte Jonathan Schmid per Freistoß in der 86. Minute das Tor des Tages. Wolfsburg war wieder einmal zu harmlos in der Offensive. Dem VfL lief dann die Zeit davon. Freiburg verteidigte den Vorsprung leidenschaftlich ins Ziel. Damit verpasst Wolfsburg den Sprung auf einen Europapokalplatz. Freiburg klettert am FC Bayern vorbei auf Tabellenplatz 5.
Ja, und ähnlich eng wie an der Tabellenspitze geht es im Tabellenkeller zu. Gerade einmal 5 Punkte trennen den 11. von Relegationsrang 16. Mittendrin der FC Augsburg und Mainz 05. Die beiden trafen heute direkt aufeinander. Am Ende gewann Augsburg mit 2:1. Martin Raspe.
Für den FC Augsburg war es der 3. Sieg aus den letzten 4 Spielen. Die Mainzer Euphorie ist erst einmal abgebremst. Vor allem in der ersten Halbzeit hatte Augsburg Chancen in Hülle und Fülle. Die Führung aber machte Öztunali für die Mainzer mit einem Distanzschuss nach 16 Minuten. Der FC Augsburg musste bis zur 41. Minute auf den Ausgleich warten. Marco Richter traf aus kurzer Distanz zum 1:1. In der zweiten Halbzeit war längst nicht mehr so viel Tempo in der Partie wie in der ersten Hälfte. Und so brauchte es einen Strafstoß nach Videobeweis, um die Begegnung zu entscheiden. Niederlechner verwandelte in der 65. Minute für die Augsburger zum 2:1 Endstand. Augsburg hat jetzt erst einmal ein Polster auf die Abstiegsplätze. Mainz hängt weiter unten drin.
Borussia Dortmund gegen den FC Schalke 04, Hertha BSC gegen Union Berlin oder Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln. All diese Bundesliga-Partien gelten als Risikospiele aufgrund der Rivalität der beiden Fanlager. Das bedeutet, dass die Polizei mit einem erhöhten Aufgebot anrückt, um mögliche Ausschreitungen zu verhindern. Das ist natürlich mit Mehrkosten verbunden, genauso wie auch 2015 beim Nordderby zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen. Nach der Partie kam es zu einer Massenschlägerei. Der gesamte Polizeieinsatz kostete das Land Bremen über 425.000 Euro. Dem Bremer Innensenator Ulrich Meurer ging das zu weit. Er schickte kurzerhand eine Rechnung an die Deutsche Fußballliga. Die entschied vergangene Woche aber, die Kosten nicht tragen zu wollen. Somit muss Werder Bremen für die Unkosten aufkommen, als bisher einziger Fußballverein in Deutschland. Auf der Innenministerkonferenz in dieser Woche wurde auch dieses Thema diskutiert, mit durchaus unterschiedlichen Meinungen. Thorsten Philipps berichtet.
Bremens Innenminister Ulrich Meurer, seit 11 Jahren im Amt, hat schon viele Innenministerkonferenzen erlebt. Von dieser in Lübeck sei kein Befreiungsschlag zu erwarten, sagt er.
Die Innenministerkonferenz ist kein Motor in dieser Sache, sondern eher steht auf der Bremse und das seit vielen Jahren.
Einer von Meurers härtesten Gegenspielern ist Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius. Hannoveraner Polizeireiterstaffeln helfen den Bremer Kollegen, wenn Werder gegen den HSV im Stadion ran muss. Dafür kassiert Niedersachsen Geld aus Bremen. Pistorius hält gar nichts davon, dass Bundesliga-Vereine bei Risikospielen die Mehrkosten tragen sollen und findet, dass sich Bremens Innenminister Meurer mit seiner exklusiven Entscheidung ein klassisches Eigentor geschossen hat.
Wir haben schon mehrmals darüber geredet, die Position der meisten Länder ist unverändert und von daher wüsste ich jetzt, es gibt keinen offiziellen Tagesordnungspunkt dazu. Es kann aber immer sein, dass es im Kamingespräch, wo die Minister unter sich sind, nochmal erörtert wird, aber an der grundlegenden Position hat sich bislang nichts geändert.
Für Boris Pistorius liegen die Gegenargumente und damit alles so zu lassen, wie es ist, auf der Hand.
Und es ist schwer zu vermitteln, warum Vereine in den ersten beiden Ligen, die praktisch keine Probleme haben mit ihren Fans, in einen Solidarfonds einzahlen sollen, aus dem dann Kosten bezahlt werden für Polizeieinsätze, die nötig werden bei Spielen anderer Vereine. Das Gegenargument ist erstens ein Systembruch. Es macht keinen Sinn und ist nicht erklärbar, warum man einem Veranstalter die Kosten für einen Polizeieinsatz in Rechnung stellt, was an Polizeikosten anfällt. Dafür, dass er eine Veranstaltung durchführt.
Unterstützung für Pistorius kommt aus Schleswig-Holstein. Innenminister Hans-Joachim Grote.
Sicherheit, öffentliche Sicherheit ist Aufgabe des Staates und das kann nicht privatisiert werden. Insofern können wir auch diese Kosten nicht weiterrechnen und wir wollen es auch nicht. Denn die nächste Frage wäre, was ist mit Sicherheitsmaßnahmen für die Kieler Woche? Was ist bei großen Reitturnieren etc.?
Bei einem Risikospiel der Fußball-Bundesliga sind 5-mal so viele Beamte vor dem Stadion im Einsatz. Statt 200 Stuttgart wie üblich sind es 1000. Dafür reisen teilweise Einsatzkräfte quer durch die Republik und sorgen für zusätzliche Kosten. Doch die DFL lehnt eine Kostenübernahme kategorisch ab, zum Unmut von Bremens Innenminister Meurer.
Ich habe auch von der DFL nichts anderes erwartet. Da kommt alles zusammen. Das ist Ignoranz, das ist Hochmut. Das hält mich aber nicht davon ab und auch nicht Bremen, dass wir dennoch weitermachen, weil wir haben die breite Zustimmung der Bevölkerung dafür und irgendwann wird auch diese Front hier brechen. Ein Land nach dem anderen, denke ich, wird umfallen auch und daran arbeiten wir ja auch.
Und zwar zusammen mit Rheinland-Pfalz Innenminister Roger Lewenz. Der hat mit Bremens Innenminister Ulrich Meurer bereits eine Gebrauchsanweisung für die Länder formuliert, wie sie ihre Vereine zur Kasse bitten können. Lewenz würde dem Beispiel Bremens nach eigenen Angaben folgen, wenn die DFL die Kosten nicht übernimmt. Und danach sieht es aus. Es sei denn, es kommt noch Bewegung in die Sache durch eine Klage des SV Werder Bremen. Der Fußball-Bundesligist will nun gegen die DFL klagen, um nicht alleine auf einer 500.000 Euro Mehrkosten sitzen zu bleiben.
Und während die Bremer mit wirtschaftlichen Querelen zu kämpfen haben, wurde im Abendspiel der Fußball-Bundesliga zur Halbzeit gepfiffen. Weiterhin steht es zwischen Leverkusen und Schalke 1:0. Armin Lehmann fasst die erste Halbzeit zusammen.
Es war kein tolles Fußballspiel, kein Spitzenspiel, so wie man es sich gewünscht hatte, mit vielen Torraumszenen und vielleicht auch noch vielen Toren. Ein mageres 1:0 für Leverkusen, das steht auf der Anzeigentafel zur Pause. In der Bayarena verdiente Führung für die Werkself, die gefährlichere, aktivere und auch etwas strukturiertere Mannschaft in diesem vermeintlichen Spitzenspiel war. Führungstreffer nach einem Fehler von Alexander Nübel, dem Schalker Torwart, der bei einer Ecke rauskommt, aber nicht rankommt an den Ball und Lucas Alario ihn dann hinein ins leere Tor köpft. Das war der Führungstreffer. Leverkusen noch mit 2-3 weiteren dicken Möglichkeiten. Schalke nur mit einer Chance und einem insgesamt schwachen Spiel. Deshalb verdient es 1:0 für Bayern 04.
Und damit schauen wir in die zweite Bundesliga. 8 Anläufe hat es gebraucht. Heute gelang Hannover 96 dann endlich der erste Heimsieg der Saison. Gegen Erzgebirge Aue gewann der Bundesliga-Absteiger durch ein spätes Siegtor mit 3:2. Tapia Kunze.
Der hannoversche Heimfluch ist beendet. Endlich schwappten die lang ersehnten Glücksgefühle durchs Stadion am Maschsee. In der letzten Minute traf 96-Mittelfeldspieler Genki Haraguchi zum 3:2 gegen Aue und damit zum ersten Heimsieg der Saison im bereits 8. Anlauf. Hannover 96 lag gegen zunächst mutige Gäste früh zurück. Nach einer halben Stunde köpfte Kapitän Bakalorz das 1:1. Nach der Pause allerdings traf er ebenfalls per Kopf ins eigene Tor. 96 zeigte danach eine starke Reaktion und glich eine Viertelstunde vor Schluss durch Weidand aus. Kurz vor Abpfiff spitzelte Haraguchi den Ball dann ins Tor. Es war der 2. Sieg in Folge für Hannover 96. Auch das ist eine Premiere in der bisher so enttäuschenden Saison.
Aufsteiger VfL Osnabrück befindet sich weiterhin auf einer Art Erfolgswelle. Nach einem 4:2 Auswärtssieg gegen Holstein Kiel stehen die Osnabrücker zumindest über Nacht auf Tabellenrang 5. Fabian Wittke.
Diese Zweitligapartie hatte nahezu alles zu bieten. Einen Hand, einen Foul-Elfmeter, eine rote Karte und am Ende einen Auswärtssieger. Die starken Kieler führten verdient zur Pause mit 2:1. Doch die Gäste aus Osnabrück bestachen auch im zweiten Durchgang durch brutale Effektivität. Nach einem Traumfreistoßtor zum Ausgleich 2 weitere Treffer nach Kontersituationen zum Endstand von 4:2 für den VfL. Der Kieler Meffert bekam kurz vor dem Ende wegen Meckerns noch die rote Karte. Holstein Kiel verliert zum ersten Mal seit 3 Begegnungen. Der VfL Osnabrück ist jetzt seit 7 Spielen unbesiegt.
Im letzten Zweitligaspiel des Tages besiegte die Spielvereinigung Greuther Fürth den VfL Bochum mit 3:1. Erich Wartusch.
Fast hätte sich Fürth selbst bestraft. Doch am Ende jubelten fast 9000 Fans über einen weiteren Heimsieg, auch weil die Franken sich eben nicht vom zwischenzeitlichen Ausgleich, dem ein folgenschwerer eigener Querpass vorausging, zurückwerfen ließ. Schon in Durchgang 1 war das Kleeblatt besser. Nielsen zuerst an den Pfosten, Rigotta nach 17 Minuten dann zum 1:0, weil Bochums Torhüter Manuel Riemann den Ball nicht festhalten konnte. Defensiv stand das Team bis auf die Ausgleichsszene gut und auch offensiv war es effektiver als zuletzt. Rigotta alleingelassen im Strafraum 3 Minuten vor dem Ende mit dem 2:1 und der erst 18-jährige Leveling umkurvt in der Nachspielzeit Bochums Keeper und vollendet zum 3:1, führt also richtig heimstark mit nur einer Niederlage in den letzten 7 Spielen im eigenen Ronhof.
Und von verregneten Fußballstadien in Deutschland schauen wir jetzt ins verschneite Östersund in Schweden. Dort starten die Biathleten in ihre Weltcup-Saison. Für die deutschen Biathleten liefen die ersten Rennen dann alles andere als optimal. Weltmeister Ann Pfeiffer stürzte im Einzelwettbewerb schwer. Dazu verhinderten schwache Schießergebnisse bessere Platzierungen. Heute stand dann die Staffel auf dem Programm, eigentlich eine Stärke der deutschen Mannschaft. Aber auch dieses Mal verhinderten zu viele Schießfehler am Schießstand ein gutes Ergebnis. Thomas Kunze.
Sie kommen einfach nicht zurecht zu Beginn dieser Saison, auch nicht in der Staffel. Die deutschen Männer beenden dieses Rennen auf einem enttäuschenden 8. Platz. Dabei begann alles optimal. Startläufer Erik Lesser war schnell unterwegs und Lesser räumte alle 10 Scheiben im Eiltempo ab. Deswegen übergab der Thüringer auch als Führender an den jungen Philipp Horn. Für den 25-Jährigen lief es dann aber desaströs am Schießstand. 3 Strafrunden brachten einen großen Rückstand, der noch anwuchs, nachdem Arndt Pfeiffer ebenfalls eine Strafrunde drehen musste. Schlussläufer Benedikt Doll hatte dann keine Chance mehr, das Ergebnis zu verbessern. Am Ende standen bei den deutschen Männern 4 Strafrunden und 13 Nachlader zu Buche und das führte zu mehr als 3 Minuten Rückstand auf die siegreichen Norweger, die sich vor Frankreich durchsetzten.
Ähnlich schleppend wie die deutschen Biathleten kamen auch die Skispringer in die Saison. In der Sommerpause gab es einen Trainerwechsel. Erfolgstrainer Werner Schuster trat nach knapp 10 Jahren zurück. Stefan Horngacher übernahm und konnte heute den ersten Podestplatz des Winters feiern. Philipp Nagel.
Karl Geiger hat beim Skisprung-Weltcup im russischen Nischni Tagil für die erste deutsche Podestplatzierung in diesem Winter gesorgt. Der Oberstdorfer wurde nach 2 Sprüngen auf jeweils 130 Meter Zweiter hinter Überraschungssieger Yukiya Sato aus Japan. Während Vize-Weltmeister Geiger mit Platz 2 im 3. Weltcup für die erste Top-3-Platzierung der DSV-Adler in diesem Winter gesorgt hat, verpasste Dreifach-Weltmeister Markus Eisenbichler zum 2. Mal den Finaldurchgang. Weniger erfolgreich die deutschen Skisprungfrauen, Doppelweltmeisterin Katharina Althaus und Co. sind beim Start in den Weltcup-Winter im norwegischen Lillehammer ohne Podestplatz geblieben. Jubeln in Lillehammer konnte dagegen Fabian Riesle in der nordischen Kombination. Nach dem Springen und dem 10-Kilometer-Lauf belegte er den 3. Platz. Wenn auch denkbar knapp, die Entscheidung erst auf der Zielgeraden per Fotofinish vor seinem Teamkollegen Vinzenz Geiger. Einen Erfolg, den gab es auch für Snowboard-Weltmeisterin Selina Jörg, die zum Start in die Weltcup-Saison im Parallelslalom einen starken 2. Platz geholt hat. Im russischen Banyui unterstrich die 31-Jährige damit ihre Ambitionen auf den Gesamtsieg.
Die Skeleton-FahrerInnen starten an diesem Wochenende im amerikanischen Lake Placid in die Saison. Heute waren die Frauen dran, mit idealem Ausgang aus deutscher Sicht.
Den vergangenen Winter hatten die deutschen Skeleton-Frauen bei der Weltmeisterschaft in Whistler mit einem historischen Dreifach-Triumph beendet. Und die neue Saison startete in Lake Placid mit 2 Podestplätzen. Ganz vorne Jacqueline Lölling. Die WM-Zweite fuhr in Lake Placid in beiden Läufen Bestzeit und hatte 24 Hundertstel Vorsprung auf die zweitplatzierte Österreicherin Janine Flock. Im Skeleton ist das eine kleine Ewigkeit. Weltmeisterin Tina Herrmann, die im Gegensatz zu den Vorjahren endlich mal verletzungsfrei durch den Sommer kam, verbesserte sich im 2. Lauf noch um einen Rang und wurde 3. Abgeschlagen hingegen Sophia Griebel. Die WM-Bronzemedaillengewinnerin kam nur auf Platz 14.
Heiko Ohldörp war das über den Auftakt der deutschen Skeletonfahrerinnen in Lake Placid. In Frankfurt fand heute die jährliche Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes statt. Leistungssportreform und eine deutsche Olympiabewerbung waren die Themen im Vorfeld. Und auch, dass das Geld des Bundesinnenministeriums für den Spitzensport schon wieder mehr wird. Überraschungen waren eigentlich ausgeschlossen, aber dann gab es doch eine. Andrea Schültke in Frankfurt, welche denn?
Bundesinnenminister und Sportminister Horst Seehofer hat für die Überraschung gesorgt, denn er brachte einen sogenannten goldenen Plan für den Sportstättenbau in die Diskussion ein. Der klingt so.
Einen neuen goldenen Plan, wo ich bereit bin, als Bundesinnenministerium in sehr überschaubarer Zeit eine Konzeption zu entwickeln, auf deren Grundlage wir dann in der Koalition, in der Regierung und mit dem Finanzminister reden können, über welchen Zeitraum ein solcher goldener Plan realisiert werden kann.
Einen sogenannten goldenen Plan gab es bereits 2-mal. Einmal in Westdeutschland nach dem Krieg und einmal nach dem Mauerfall. Und dieser goldene Plan beinhaltet, Sportstätten zu modernisieren oder auch neue zu bauen. Denn die, die es jetzt gibt, die seien veraltet. Und daher brauche man dringend etwas wie neue Schwimmbäder im Sinne des Klimaschutzes gebaute Sportstätten und auch solche, die altersgerecht sind. Und die sollen wichtig sein. So, Minister Seehofer.
Das ist für unsere Sportbewegung insgesamt, jenseits auch der Spitzensportler, ganz, ganz wichtig für die Entwicklung. Nur mit erstklassigen Sportstätten können wir auch den Breitensport, den Spitzensport weiterhin als tragendes Element unserer Gesellschaft erhalten.
Und diese Idee des Goldenen Plans, das war eigentlich die große Überraschung heute.
Gab es denn schon Informationen über den Finanzbedarf oder einen Zeitplan?
Nee, so weit ist das Ganze noch nicht. Horst Seehofer hat halt von einer Idee gesprochen und der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, Alfons Hörmann, hat dann anschließend gesagt, er sei von der Idee an sich nicht überrascht gewesen, aber...
Mit der Klarheit, wie es der Minister heute angesprochen hat oder von der, waren wir positiv überrascht, nicht aber vom grundsätzlichen Gedanken oder der grundsätzlichen Idee, weil wir, wie gesagt, über all diese Themen unablässig im Austausch sind.
Wie groß der Finanzbedarf aber insgesamt sei, das könne er auch nicht sagen.
Ja, und neue Sportstätten sind ja auch wichtig für eine möglicherweise anstehende Olympia-Bewerbung. Wurde die auch thematisiert?
Ja, absolut. Sportminister Horst Seehofer hat gesagt, wir können und wir wollen Olympische Spiele ausrichten. Und Alfons Hörmann hat nochmal erklärt, er wolle bei dieser Idee niemanden ausschließen. Das heißt, man spreche auch mit den Städten, die sich schon einmal beworben hätten, wie Hamburg, das ja an einem Bürgerreferendum gescheitert war. Hamburg habe aber erstmal kein Interesse bekundet. Dennoch würde man weiter reden und auch mit Berlin sei man im Gespräch. Aber laut Alfons Hörmann ist Berlin als Ausrichterstadt für 2032 möglicherweise vorgesehen. Das wäre der Stadt aber viel zu früh. Und dann gibt es natürlich die Rhein-Ruhr-Region. Da hatte ja der Landtag vor kurzem beschlossen, man stehe hinter einer Initiative Olympia-Bewerbung und die war angestoßen worden vom Sportmanager Michael Mronz. Das ist eine Privatinitiative, die mit Geldern der Wirtschaft finanziert wird und Michael Mronz war auch hier in Frankfurt vor Ort, hat hier intensiv für seine Idee nochmal geworben. Und für den Sport ist das ganz praktisch, der kann sich nämlich auf die Position zurückziehen. Naja, das kommt alles gar nicht von uns. Es wird an uns herangetragen und die Kommunen zum Beispiel in der Rhein-Ruhr-Region, die wollen das ja.
Wie sieht denn jetzt Ihr Fazit der Veranstaltung aus?
Ich würde sagen, zunächst mal Freude über das viele Geld, das es jüngst vom Bund gab und das es auch künftig geben wird. So viel, dass selbst der Deutsche Olympische Sportbund den Überblick so ein bisschen verloren hat, wie viel es denn eigentlich gibt. Der Minister hat auf jeden Fall von 279 Millionen für das kommende Haushaltsjahr für 2020 gesprochen. Und da gab es gestern eine beunruhigende Mitteilung des Bundesverwaltungsamtes. Das hatte nämlich auf Anfrage des Deutschlandfunks mitgeteilt. Aufgrund von Personalmangel konnte die Verwendung der Mittel durch die Sportverbände seit 5 Jahren nicht mehr geprüft werden. Und das ist ein Skandal, wie ich finde. Es gibt kaum Prüfung und dennoch immer mehr Geld. Millionen von Steuergeldern werden ausgegeben für den Sport und niemand weiß so richtig, wofür. Aber das hat Minister Seehofer dann auf Nachfrage weggelächelt und gesagt, ja, man wisse schon, wofür das Geld ausgegeben werde. Und die viel kritisierte Leistungssportreform, hieß es hier in Frankfurt, die laufe auch gut. Also alles sei auf einem guten Weg, so die Meinung des organisierten Sports hier.
Einschätzungen zur Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes von Andrea Schültke. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Über 10.000 Athleten waren bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016 am Start. Nur 56 von ihnen bekannten sich damals offen zu ihrer Homo- oder Bisexualität. Homophobie ist im Sport immer noch ein großes Problem, vor allem im Männersport. Das bestätigt jetzt auch eine neue Studie der Sporthochschule Köln. 5.500 Homo-, Bi- oder transsexuelle Sportler aus ganz Europa wurden befragt und 96% dieser Sportler sind der Meinung, dass Homo- und auch Transphobie immer noch tief im Sport verankert sind. Mit der Sportwissenschaftlerin Dr. Birgit Braumüller, die selbst auch an der Erstellung der Studie beteiligt war, habe ich darüber gesprochen, wie man das Problem Homophobie im Sport angehen kann. Sie aber zunächst einmal gefragt, wieso Homosexualität im Sport immer noch ein so großes Tabuthema ist.
Der Sport ist sozusagen durch seine traditionelle Genese oder historische Entstehung einfach ein sehr männlich konnotiertes Feld. Das heißt, Sport war früher sozusagen zur Wehrertüchtigung da, wo nur Männer teilnehmen durften. Und diese männliche Konnotierung hat sich so ein Stück weit gehalten. Das heißt, im Sport sind so typisch männliche Charakteristika jene, die wirksam sind, die erfolgsversprechend sind. Und dadurch wird sozusagen automatisch so ein Stück weit eine Grenze gezogen zu homosexuellen Männern vor allem, weil die immer in die Nähe von Weiblichkeit, weiblichen Eigenschaften gerückt werden. Das heißt, es gibt wenig gesellschaftliche Bereiche, in denen so dieses Bild von Männlichkeit noch so relevant ist wie im Sport.
Ja, in den letzten Jahren hat sich dann aber trotzdem einiges getan. Inzwischen hat fast jeder professionelle Fußballverein ja einen Fanclub mit Bezug zur Lesben- und Schwulen-Community. Viele Bundesliga-Vereine laufen in dieser Saison auch mit Regenbogenfarben auf. Die englische Premier League widmete in der vergangenen Saison sogar einen ganzen Spieltag dem Thema Vielfalt. Aber trotzdem gibt es gerade im männlichen Mannschaftssport kaum geoutete aktive Sportler. Ist das Vereinsumfeld dann doch nicht so offen und tolerant, wie es heutzutage zu sein scheint?
Ja, das ist eine gute Frage. Also die Frage, warum sich keiner outet, kann ich hier irgendwie schwer beantworten. Ich glaube, es gibt ganz viele unterschiedliche Dimensionen, vor denen sich potenzielle Personen, die sich outen würden, Angst oder Befürchtungen haben. Also es ist schon auch diese vertragliche Situation, Karriere, und wir sehen ja auch immer wieder Beispiele, wo sich sozusagen das Outing negativ auf Karriereverläufe auswirkt. Es ist sicher auch die Angst sozusagen vorm Auftreten im Stadion, vor gegnerischen Fans. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es wirklich so das Vereinsumfeld ist, sondern ich glaube, so diese ganze Situation im Fußball, der halt in Deutschland einfach so Volkssport Nummer eins ist, irrsinnig von vielen Menschen verfolgt wird, in den Medien sehr stark ist, dass man da einfach davor zurückschreckt, so als der Erste zu sein, der sich in so einem Feld outet.
In den vergangenen Tagen sind aber Zitate von RB Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann aufgetaucht, der seine eigenen Spieler zu einem Coming-out ermutigen will, falls die eigene Leistungsfähigkeit darunter leiden sollte, ihnen aber auch im umgekehrten Fall davon abraten möchte. Sind solche Aussagen von heterosexuellen Sportpersönlichkeiten wichtig oder erhöhen sie noch einmal zusätzlich den Druck auf ungeoutete Spieler?
Nein, ich glaube, das ist total wichtig. Also einerseits, weil es dann thematisiert wird und sowas schafft natürlich auch Sensibilität von Spielern, Spielerinnen, Funktionären, Funktionärinnen und so weiter dem Thema gegenüber. Und es zeigt sich in verschiedenen Studien, dass homosexuelle Personen immer sowas wie Verbündete brauchen. Also man nennt das im Englischen auch Allies, die sozusagen Leute brauchen, die für sie sprechen, die für sie auch einstehen, die sie unterstützen. Von dem her sind solche Äußerungen, glaube ich, sehr lohnenswert. Und auch sozusagen, dass er ein Stück weit abwägt, also dass er nicht so plakativ sagt, nein, alle müssen sich, sollen sich outen, sondern dass man eben auch diese Zweischneidigkeit da sieht.
Viele aktive Leistungssportler aus anderen Ländern haben in der jüngeren Vergangenheit die sozialen Medien genutzt, um sich zu outen. Vor gut zwei Monaten ist dann hier in Deutschland ein Twitter-Account mit dem Namen Gay-Bundesligaspieler aufgetaucht. Der Nutzer gibt an, ein Spieler in der zweiten Bundesliga zu sein, der sich noch nicht geoutet hat. Zum heutigen Zeitpunkt folgen ihm über 14.000 Menschen. Bis jetzt hat er sich noch nicht geoutet, ist aber sehr aktiv, stellt auch immer wieder Forderungen an den DFB, eine externe Beschwerdestelle einzurichten und beruft sich dabei auch auf das Allgemeine Gleichstellungsgesetz. Hat er damit recht? Sind homosexuelle Sportler noch nicht ausreichend geschützt?
Ich denke, da gibt es auf jeden Fall noch Potenzial nach oben, ja. Also wir haben in unserer Studie auch Organisationen befragt, ob es denn Anlaufstellen gibt, ob sozusagen Diskriminierungsfälle aufgrund der sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität dokumentiert werden. Und da ist in Deutschland oder generell in Europa noch relativ wenig zu finden. Der DFB hat jetzt seit kurzem eine Diversity-Beauftragte, von dem her ist da durchaus Bewegung drinnen. Aber ich würde ihm ein Stück weit recht geben, dem Unsichtbaren, dass man da mehr machen muss.
Der Lesben- und Schwulenverband betont auch, dass jedes Coming-out begrüßt werde. Man brauche einfach Vorbilder im Sport. In England gab es über den Sommer auch einen ähnlichen Twitter-Account wie der des Gay-Bundesligaspielers, der dann aber gelöscht wurde kurz vor seinem geplanten Coming-out. Sind solche Accounts ein guter Weg, um mehr Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken?
Naja, ich denke schon, weil es sozusagen so wie vorher einfach thematisiert wird dann in der Gesellschaft und einfach eine breite Öffentlichkeit trifft. Auf der anderen Seite, und das sieht man bei dem Twitter-Account momentan auch, schürt es natürlich auch so Diskussionen, ob es ein Fake-Account ist, ob es wahr ist. was dem Thema nicht unbedingt zuträglich ist, meines Erachtens. Also besser wäre es natürlich, wenn da tatsächlich eine Person dahinter steht, die das mal wagt. Aber ich glaube, dass da einfach ganz viele Herausforderungen auf so einen Spieler zukommen und dass so ein anonymer Account in den sozialen Medien so ein erster Schritt sein kann.
Jetzt kommen wir zum Abschluss noch einmal auf Ihre Studie zurück und auch auf die Ergebnisse, die ja teilweise wirklich erschreckend sind. Fast alle Befragten gaben an, dass es immer noch Homo- und Transphobie im Sport gibt. Sehen Sie denn generell trotzdem eine positive Entwicklung im Umgang mit dem Thema Homosexualität im Sport in den letzten Jahren?
Ja, sehe ich auf jeden Fall. Also ich glaube, ganz lange wurde das Thema gar nicht angesprochen in der Öffentlichkeit und der Sport hat sich da ganz dezent rausgehalten aus dem Thema und hat homophobe Beleidigungen in Stadien, homophobe Banner einfach hingenommen, ohne dagegen vorzugehen. Und da sieht man auf jeden Fall eine ganz positive Entwicklung, auch dem, was Sie schon angesprochen haben, in den vielen schwul-lesbischen Fanclubs, die es bei den deutschen Bundesliga-Vereinen gibt. Und es häufen sich auch die Coming-outs von schwulen und lesbischen Sportlern und Sportlerinnen in verschiedenen Bereichen. Also ich würde sagen, es gibt positive Entwicklungen auf jeden Fall. Es tut sich ganz viel in dem Bereich, auch bei dem Thema Transgender-Personen durch die Einführung des dritten Geschlechts ist der Sport gefordert, irgendwie sich damit auseinanderzusetzen, wo diverse Menschen starten dürfen. Also definitiv Bewegung in dem Thema drin und durchaus positive Entwicklungen.
Sagt Dr. Birgit Braumüller über das Thema Homosexualität im Sport. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und wir schauen noch einmal kurz in die Fußball-Bundesliga. Die Partie Bayer Leverkusen gegen Schalke 04 läuft inzwischen wieder. Nach 54 Minuten steht es immer noch 1:0 für Bayer Leverkusen. 8 Fußballverbände hatten sich für die Ausrichtung der Frauenfußball-Weltmeisterschaft 2023 beworben oder zumindest ihr Interesse bekundet. So viele wie noch nie bei einem Frauenfußballturnier. Bis zum 13. Dezember müssen alle Interessenten ihre Unterlagen bei der FIFA eingereicht haben. Mit den größten Chancen hätte dann eine gemeinsame Bewerbung von Nord- und Südkorea. Seit den Olympischen Winterspielen 2018 nähern sich die beiden eigentlich verfeindeten Staaten, zumindest im Sport, immer mehr an. Die mögliche Bewerbung für die Fußball-Weltmeisterschaft scheint jetzt allerdings doch schon an den einfachsten Dingen zu scheitern, berichtet Felix Lill.
Grauer Himmel und Regenwetter in Seoul. In Südkoreas Hauptstadt ist man derzeit in Eile, aber unkontrollierbare Faktoren halten ein großes Vorhaben auf. Die Frauenfußball-WM 2023 will Südkorea austragen, zusammen mit dem eigentlich verfeindeten Bruderstaat Nordkorea. Am 13. Dezember sind die Bewerbungsunterlagen fällig und die Chancen auf den Zuschlag stünden wohl gut. Das Problem? Die zwei Staaten haben nach dem dreijährigen Koreakrieg ab 1950 seit fast 70 Jahren nur einen Waffenstillstand. Sie sind damit formal noch immer im Krieg miteinander. Einen geregelten Austausch gibt es nicht. Ein Sportereignis, das die Idee des Friedens stärken soll, droht damit schon an der Planung zu scheitern. Denn zur Bewerbung mit der nahenden Deadline lässt sich so wenig sagen, dass sich Südkoreas Fußballverband erst gar nicht äußern will. Aber am östlichen Rand des Stadtzentrums von Seoul hat sich Park In-kyu zu einem Gespräch bereit erklärt. Park ist verantwortlich für internationale Angelegenheiten bei Südkoreas Nationalem Olympischen Komitee. Mit Versuchen zum Dialog durch Sport hatte er Erfahrung.
Bei der Frauenfußball-WM war es so, dass sich Südkorea zuerst allein bewerben wollte. Dann schlug die FIFA vor, dass man doch eine gemeinsame Bewerbung mit Nordkorea machen könnte. Das wird nun versucht, aber Gespräche zwischen Nord und Süd finden praktisch nicht statt.
Park In-kyu selbst arbeitet derzeit an einem ähnlichen Projekt. Pyongyang und Seoul, die Hauptstädte von Nord- und Südkorea, bewerben sich für die Austragung der Olympischen Sommerspiele 2032. Beschlossen wurde das Vorhaben vor knapp 2 Jahren, in der Euphorie der Olympischen Winterspiele von Pyeongchang im Februar 2018, als eine nordkoreanische Delegation nach Süden reiste. Es gab Gespräche, kulturellen Austausch, sogar einen gesamtkoreanischen Einmarsch bei der Eröffnungsfeier. Das IOC schwärmte damals und nannte die Annäherung historisch. IOC-Präsident Bach unterstützt seitdem eine gesamtkoreanische Olympiabewerbung ausdrücklich. Nur, auch hier gab es schon lange keinen Kontakt mehr.
Wir können uns nicht mal E-Mails schicken. Wenn wir Informationen austauschen wollen, müssen wir das per Fax über unser Ministerium für Wiedervereinigung machen. Und wir können uns auch nicht einfach mal treffen, selbst wenn es dringend ist.
Dabei gäbe es viel zu besprechen. Bei der Frauenfußball-WM wie auch bei Olympia stellen sich grundsätzliche Fragen, die bisher völlig ungeklärt sind. Wo sollen welche Wettbewerbe oder Spiele stattfinden? Müssen neue Stadien gebaut werden? Und wie sieht es mit der Reisefreiheit aus? Schließlich dürfen Koreaner beider Seiten bis auf Weiteres nicht die Grenze überqueren. Das würde Verrat bedeuten. Park In-kyu sieht die Möglichkeit von Grenzüberquerung aber als Ausgangspunkt für eine realistische Planung.
Das ist die Grundvoraussetzung. Um das zu ermöglichen, müssten wir zuerst wieder neues Vertrauen aufbauen. Wir treffen uns aber höchstens am Rande von internationalen Veranstaltungen im Ausland. Und dann wissen wir auch nicht, wie viel man wirklich besprechen kann. Alles findet informell und eher in Eile statt. Mein Eindruck ist, dass die Vertreter von Nordkorea auch keine eigenständigen Entscheidungen treffen dürfen. Es ist alles sehr schwierig.
Die Idee, die zwei Teile der koreanischen Halbinsel mit Sport einander näher zu bringen, ist nicht neu. 1991 trat eine gesamtkoreanische Mannschaft bei der Tischtennis-WM an. Bei den Asian Games 2008 sollte wieder gemeinsame Sache gemacht werden. Doch das Vorhaben scheiterte an verschiedenen Vorstellungen darüber, wer wie viele Athleten stellen würde. Bei den Winterspielen von Pyeongchang gab es dann eine gesamtkoreanische Truppe im Frauen-Eishockey. Und gleich sprach man wieder von der Einheit der Nationen. In Korea behauptet daher niemand, der Sport werde nicht zu politischen Mitteln eingesetzt. Park In-kyu sagt ganz klar:
But this interim politics are supposed interim.
In anderen Ländern sagt man, Sport könne man von Politik trennen. In Korea geht das nicht.
Das sieht offenbar auch die Regierung so. Auf der Invest Korea Week Anfang November, einer Konferenz, auf der sich Südkorea als Standort für Investitionen aus dem Ausland anpreist, hielt Song Ji-jung einen Vortrag. Die Mitarbeiterin des Ministeriums für Wiedervereinigung sagte unter anderem:
Der Frieden auf der koreanischen Halbinsel ist sehr wichtig für die ökonomische Entwicklung in ganz Korea. Um diesen Zustand zu erreichen und den Wohlstand voranzutreiben, kann der Austausch durch Sport von entscheidender Bedeutung sein.
Nur trauen Kritiker den Annäherungsversuchen immer weniger zu. Jung Chang-li, ein bekannter Sportjournalist beim TV-Sender Seoul Broadcasting Service, ist sogar äußerst skeptisch. Er betont, dass dies seine persönliche Meinung sei. Die aber ist unmissverständlich.
Bei den Winterspielen von Pyeongchang waren wir alle euphorisch. Wir dachten, ab jetzt würden wir regelmäßig miteinander reden und so weiter. Aber ein Jahr später ist nichts davon übrig. Es gibt heute keinen Austausch mehr zwischen den zwei Staaten. Der Sport hat also nicht das erreicht, was versprochen wurde.
Derzeit sieht es eher so aus, als wäre man wieder bei Null. Für die Bewerbung um die Frauenfußball-WM scheint nun die Variante möglich, dass sich Südkorea zunächst doch allein bewirbt und in den Unterlagen erwähnt, dass es einige Spieler auf nordkoreanischem Boden austragen lassen würde. Zur Frage aber, ob sich Südkorea überhaupt um ein gemeinsam mit Nordkorea auszutragenes Großevent bemühen sollte, hat es weder eine Volksabstimmung noch eine echte Debatte gegeben. Der Journalist Lee glaubt, dass viele Menschen skeptisch sind, was eine langfristige Wirkung so eines Vorhabens anginge.
Wir alle wollen bessere Beziehungen in Korea. Und Sport könnte das theoretisch leisten. Aber es gelingt in Korea offenbar nicht. Jedes Mal, wenn es Annäherungen gibt, verpuffen sie kurze Zeit später wieder. Der Sport wird hier von Personen eingesetzt, die dadurch in der Öffentlichkeit strahlen wollen. FIFA-Präsident Infantino will als große Person in der Geschichte dastehen, genauso wie unsere Politiker. Ein gemeinsam von Nord- und Südkorea veranstaltetes Turnier wäre ja eine Sensation. Man kann das alles mit großem Interesse verfolgen, aber am Ende kann man leider immer wieder nur seufzen.
Felix Lill war das über die Probleme einer gemeinsamen Bewerbung von Nord- und Südkorea für die Weltmeisterschaft 2023. Kurz vor der Entscheidung der Welt-Anti-Doping-Agentur im Fall um russische Doping-Datenmanipulationen hat das russische Nationale Olympische Komitee mögliche Sanktionen als unangemessen bezeichnet. Die Sanktionen seien unlogisch und übertrieben, sagte Stanislav Postnyakov, Präsident des russischen NOK, der Agentur TASS. Russische Athleten würden heute so oft auf Doping getestet wie nie zuvor in der Geschichte. Das Exekutivkomitee der Welt-Anti-Doping-Agentur wird am Montag in Lausanne auf Grundlage der Empfehlungen der unabhängigen Prüfkommission CRC über Strafen gegen Russland entscheiden. Vorgeschlagen hat die CRC unter anderem eine Sperre der russischen Doping-Agentur für 4 Jahre. In dieser Zeit dürften nur ausgewählte Athleten Russlands ohne Nationalfahne bei Olympischen Spielen sowie bei internationalen Titelkämpfen an den Start gehen. Zudem soll das Land in dieser Zeit keine Sportgroßveranstaltungen ausrichten und sich auch auf keine bewerben können. Seit gut 10 Jahren existiert das Radsportteam Bora Hansgrohe unter der Leitung von Teammanager Ralf Denk. Anfangs nur müde belächelt, fährt man inzwischen in der Weltspitze mit. Vor 2 Jahren landete die Mannschaft auf Rang 3 der Weltrangliste, im Vorjahr dann sogar auf Platz 2. Einige Medien sprechen gar schon vom FC Bayern München des deutschen Radsports. Mit Teammanager Ralf Denk habe ich unter anderem über die zukünftigen Ambitionen seines Radrennstalls gesprochen, inwiefern der Radsport sich vom Doping-Image der letzten Jahrzehnte lösen kann. Ihn aber zunächst einmal gefragt, ob der Vergleich mit Bayern München denn angemessen wäre.
Also erstens kann man Fußball und Radfahren nicht ganz vergleichen. Und natürlich freut uns das, wenn man mit solchen großen Sportorganisationen wie das der FC Bayern jetzt verglichen wird. Aber ich würde mal sagen, rein wenn man meinen Jahresumsatz anschaut von Bayern und von uns, dann sind doch nochmal gewaltige Unterschiede da, gell? Und der Radsport ist definitiv im Gesamten hinterm Fußball hinterher. Da müssen wir noch viele unserer Hausaufgaben machen, dass wir da, sage ich mal, die Lücke verkleinern können.
Sie haben bei der Teampräsentation unter der Woche angedeutet, 2020 den Spitzenplatz der Weltrangliste nach Rang 2 im Vorjahr anzupeilen. War das eher mit Augenzwinkern gesagt oder wollen Sie in der kommenden Saison tatsächlich an die Spitze?
Mir bleibt ja nichts anderes übrig, gell? Nach der Historie von Erfolgen. Und wir wollen es schon versuchen, aber es ist natürlich schon nicht einfach, weil es sind so viele Rennen und es kann so viel passieren. Und wenn zwei der Topstars stürzen oder krank werden, dann kann der Schuss komplett nach hinten losgehen. Gell? Aber warum sollte man es nicht als Ziel sehen, wenn man eben Dritter und Zweiter schon war? Gell? Dann ist es einfach nur konsequent.
Wie realistisch ist denn tatsächlich der Sprung an die Weltspitze angesichts auch der Stärke des Team Ineos, also ehemals Team Sky, das mit Chris Froome, Geraint Thomas und Egan Bernal immerhin 3 Tour de France-Sieger in den Reihen hat?
Ja, ich glaube, dass das Team Ineos sicherlich wieder ganz stark sein wird bei der Tour. Aber wir haben ja nicht nur die Tour, sondern wir haben auch Radrennen außenrum, wie den Giro Italia, wie die Klassiker. Und da waren sie dieses Jahr, sage ich jetzt mal, über die ganze Saison schlechter aufgestellt wie wir. Ja, und so eine Weltrangliste, da fließt ja die ganze Saison mit ein. Und von dem her sehe ich das schon realistisch, dass wir da besser sind wie sie. Bei der Tour an sich, wo Team Ineos die letzten Austragungen gewonnen hat, wo sie ja immer ihren Schwerpunkt verankern, wird sicherlich sehr schwer für alle Mannschaften dort vorbeizufahren oder die dort zu überholen.
Jetzt war das letzte deutsche Team, das zumindest Radsport-Laien mit deutschem Radsport an der Weltspitze verbinden, das Team Telekom, das dann aber als systematisches Doping-Team aufflog. Wie wollen Sie denn verhindern, dass Ihre Fahrer nicht auch der Dopingversuchung verfallen?
Wir können da natürlich verschiedene Maßnahmen ergreifen. Eine Maßnahme ist, dass wir sehr, sehr strenge Verträge haben. Wir sind auch Mitglied der MPCC, der Vereinigung für den glaubwürdigen Radsport. Es gelten für diese Teams höhere Anti-Doping-Standards, wie die WADA vorschreibt. Aber der Radsport an sich, gell, und das ist eigentlich ein Punkt, wo man deutlich mal unterstreichen muss, der Radsport an sich hat in der Dopingbekämpfung seine Hausaufgaben mehr als gut gemacht. Der Radsport an sich ist Vorreiter. Da wäre ich nicht rot, wenn ich das sage. Der Radsport ist Vorreiter im ganzen Sport und hat wirklich da in der Dopingbekämpfung neue Maßstäbe erstellt. Und auch das ist ein Novum für den Radsport, dass diese Kontrollen auch die Teams selbst finanzieren. Ja, also wir vom Team Bora Hansgrohe stecken da 150.000 Euro in das Programm rein. Und dazu ist jedes Profiteam verpflichtet, in dieser Größenordnung zu investieren. Das ist in anderen Spitzenverbänden noch überhaupt nicht angekommen oder absolut nicht normal. Ja, und von daher sind wir im Radsport, denke ich, auf einem sehr, sehr guten Weg, dass wir nicht mehr an unsere Vergangenheit anschließen, sondern dass wir neue Wege gehen. Und ich würde es mir wünschen, wenn andere Sportarten den Kampf ähnlich ernst nehmen würden wie der Radsport.
Also würden Sie die Aussage auch unterschreiben, dass man inzwischen auch im Radsport wieder die Nummer 1 sein kann, ohne zu dopen?
Absolut.
Jetzt haben Sie auch einige der stärksten deutschen Radfahrer in Ihren Reihen, unter anderem Pascal Ackermann, der im nächsten Jahr dann allerdings nicht bei der Tour de France antreten wird. Wie schwer war es denn, eine Entscheidung gegen einen deutschen Topsprinter in der vermeintlichen Form seines Lebens zu treffen?
Nicht schwer, weil wenn man sich die Tour de France mal anschaut, die ist also nicht besonders sprinterfreundlich nächstes Jahr. Und Pascal ist noch sehr jung, hat letztes Jahr einen tollen Giro Italia gefahren mit dem Gewinn des Punktetrikots. Und er wird auch wieder am Giro Italia am Start stehen. Wir packen im Herbst noch die Spanien-Rundfahrt mit drauf. Das ist so auch eine Idee von uns, zwei große Rundfahrten in einem Jahr zu fahren, dass man auch, sage ich mal, noch ein bisschen stabiler wird. Und dann, denke ich, ist er für 2021 wirklich bereit, bei der Tour de France sein Debüt zu geben. Und da stehe ich ja noch im Wort bei ihm, dass er das auch bei mir in der Mannschaft geben darf. Gell?
Mit Ackermann und auch Emanuel Buchmann befindet sich inzwischen eine neue Generation deutscher Weltklasse-Radfahrer in ihrem Team. Wie schafft man es jetzt, die Begeisterung für den Radsport vor allem in der deutschen Öffentlichkeit, auch nach den Dopingskandalen der letzten Jahrzehnte, wieder aufflammen zu lassen?
Es gibt ja Sprichwörter, gell? Ein Image aufbauen dauert ewig, ein Image kaputt machen geht in 5 Minuten. Und so ähnlich war es im Radsport auch. Gell? Und es geht Stück für Stück und es ist eine Kombination. Und deswegen bin ich auch heilfroh, dass Sie mich jetzt anrufen, dass wir darüber sprechen. Weil jedes Interview, wo wir über Radsport sprechen, tut uns gut. Jeder Fan, der wo an der Strecke steht, tut uns gut. Und jeder Sponsor, der wo wieder reinkommt, tut uns gut. Gell? Und das ist einfach eine Spirale. Das muss auf allen Bereichen, also auf 360 Grad, gut kommuniziert werden, vertrauensvoll kommuniziert werden. Dann hat der Radsport ein ganz großes Potenzial, meiner Meinung nach. Weil wenn man sich mal die Zahlen anschaut, wer fährt Rad, wie viele Räder werden in Deutschland verkauft, dann auch noch die aktuelle politische Diskussion, CO2-Einsparungen und. Also das Rad an sich, das hat in den nächsten Jahren ein unglaubliches Potenzial. Und ich bin voll davon überzeugt, dass da unser Sport profitieren wird.
Sagt Ralf Denk, Teammanager des Profi-Radsportteams Bora Hansgrohe, über das Potenzial des Radrennsports nach den Dopingskandalen der vergangenen Jahrzehnte. Und zum Abschluss noch einmal ein kurzer Blick auf das Abendspiel der Fußball-Bundesliga. Dort steht es in der 69. Minute zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Schalke 04 immer noch 1:0 für Leverkusen. Das Endergebnis erfahren Sie hier im Deutschlandfunk spätestens um 22.50 Uhr in Sport aktuell. Das war's mit Sport am Samstag mit Raphael Späth. Ich bedanke mich im Namen des gesamten Teams für Ihre Aufmerksamkeit. Diese Sendung zum Nachhören finden Sie jederzeit in der Deutschlandfunk Audiothek. Einen schönen Abend noch.